Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu einem Thema, das sehr, sehr betroffen macht. Also es geht nicht um irgendetwas Akademisches, das wir so ein bisschen anschauen können und locker damit spielen und umdrehen, sondern werden alle sehr betroffen sein von der Thematik. Es geht um uns alle. Und wir sind alle im gleichen Boot. Wenn Gott existiert, warum spüre ich so wenig? In diesem Vortrag erwartet Sie Folgendes. Zuerst möchte ich Sie ins Thema ganz kurz einführen und dann möchte ich einige besondere Kennzeichen unserer Zeit nennen, die gerade besonders relevant sind mit unserem Thema. Und dann werde ich etwas sagen, da kommen wir wirklich schon in die Mitte des Themas rein, zum Thema Gott verbirgt sein Angesicht. Gott, der verborgene Gott. Und dann werde ich auch zeigen, wie das nicht nur ein Problem unserer Zeit heute ist, sondern wenn wir in der Geschichte zurückschauen, sehen wir insbesondere in der biblischen Geschichte auch andere Epochen, die man als Epochen der Gottesfinsternis bezeichnen könnte. Und dann möchte ich einiges darüber sagen, wie verschiedene Menschen in der heutigen modernen Zeit oder postmodernen Zeit versucht haben, dieses Problem der Gottesverborgenheit zu lösen. Aber wir werden sehen, da gibt es viele Irrwege. Und dann möchte ich die Frage stellen, wie können wir Gott wirklich erleben? Den Gott der Bibel wirklich erfahren. Und dann möchte ich die Schlussfolgerung aus der Abendbetrachtung ziehen. Warum erscheint es vielen Menschen so, als wäre Gott weit weg von uns? Und warum haben Menschen in früheren Zeiten, im Allgemeinen, wenn sie in Not waren oder durch schwere Krankheit hindurchgingen, durch Feuersbrunst Schläge erlitten haben, dass der Besitz abgebrannt ist, oder auch in schlimmen Naturereignissen. Warum haben Menschen im Allgemeinen früher dann Gott viel deutlicher erlebt als im Allgemeinen, nicht alle, aber im Allgemeinen westliche Menschen heute? Und es ist so, manche bekannte christliche und jüdische Denker haben es als ein besonderes Problem unserer Zeit angesehen. Und zwar ein Problem unserer westlichen Kultur, besonders seit dem Holocaust, seit der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg. Irgendwie ist Gott vielen Menschen verborgen. Und es ist anders seit diesem Ereignis der Judenvernichtung als noch davor. Und wir stellen uns dabei die Frage, wie kann man Gott in einer von Wissenschaft und Technik geprägten Welt heute noch wirklich erleben? Und zwar so, dass es nicht lediglich ein menschlich und medizinisch, wissenschaftlich erklärbares Gefühl ist. Und da fragen wir uns, gibt es fundierte Antworten, die auf wirklichen Fakten basieren und nicht einfach auf subjektiven, spirituellen Erfahrungen, die mehr mit Einbildung zu tun haben als mit Wirklichkeit. Wie gesagt, einige Kennzeichen unserer Zeit. Und ich setze ein im frühen 20. Jahrhundert. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Das war nicht der 27. Dieses Phänomen eines Weltkrieges, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren, hat es in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben. Das ist ein Kennzeichen unserer modernen Zeit. 1914 bis 18. Und einige Jahre vergingen nur, dann kam der Zweite Weltkrieg, noch schrecklicher. Und in diesen beiden Weltkriegen allein sind schätzungsweise, niemand weiß das ja genau, 77 Millionen Menschen umgekommen. Und in unzähligen weiteren Kriegen bis heute sind wiederum Dutzende von Millionen Menschen umgekommen. Und wenn wir allein schauen auf den Zweiten Weltkrieg, und Hintergrund dieses Krieges war die Judenvernichtung im Dritten Reich. 6 Millionen, oder genauer sagen wir heute, etwa 6,5 Millionen Juden wurden ermordet. Und der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert etwa 100 Millionen Tote auf dem Gewissen. Das sind Fakten. Das prägt unsere Zeit. Eine unfassliche Eskalation des Bösen. Und wir stellen uns die Frage, wie war das möglich? Und das hat eben auch große Denker sehr beschäftigt. Beispielsweise Martin Buber. Er war ja selbst Jude und konnte den Nazis entfliehen in die USA. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat er Vorträge gehalten mit dem Titel Gottes Finsternis. Daraus hat er später ein kleines Büchlein verfasst. Das heißt einfach Gottes Finsternis. Dieses Wort haben Sie noch nie im Wörterbuch gefunden. Und schon gar nicht vor diesem Büchlein. Das war eine Erfindung von Martin Buber. Und zwar wollte er damit sagen, wie ist es bei einer Sonnenfinsternis? Da ist es nicht so, dass es die Sonne nicht gibt, aber die Sonne ist verborgen. Und er sagt als jüdischer Philosoph der Neuzeit, natürlich gibt es Gott, aber es ist wie bei einer Sonnenfinsternis. Gott ist dem modernen Menschen verborgen. Ja, so hat er noch viele weitere Wörter erfunden. Er hat ja zusammen mit Franz Rosenzweig die Bibel, das Alte Testament, übersetzt auf Deutsch. Das hat er so gewissermaßen als Geschenk für Deutschland hinterlassen. Erstaunlich, nicht wahr? Und sein Anliegen war es, bei dieser Übersetzung die Gewalt, die Kraft der althebräischen Sprache zum Tragen zu bringen. Also Sie müssen jetzt nicht denken, ja, Sie brauchen unbedingt diese Übersetzung anstelle, sagen wir, der Elbefelder Übersetzung. Das ist nach wie vor die genaueste im deutschen Sprachraum, aber diese Wortgewalt, ich lese mal vor, aus 1. Mose 1, Schöpfung, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Hebräisch. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha-aretz. Und dann geht es ja weiter mit, und die Erde wurde wüst und leer. Auf Hebräisch, ve'ha-aretz ha'eta tohu va-vohu ve'choshech al penei tehom ve'ruach Elohim merachefet al penei ha-mayim. Das übersetzt er so, die Erde aber war Irrsal und Wirrsal. Die Wörter hat er selber erfunden, aber man versteht sie auf Anhieb. Und Irrsal und Wirrsal gibt dann dieses Tohu Wavohu im Hebräischen, Wüstheit und Leere wieder. Finsternis über Urwirbels Antlitz. Choshech al pnei tehom. Braus Gottes schwingend über den Antlitz der Wasser. Beruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Und dann, Gott sprach, Licht werde, Licht ward. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayhi Or. Sie haben es gleich verstanden, ja? Aber so übersetzt er, Licht werde, Licht ward. Yehi-Or, Vahi-Or. Ja, und dieser interessante Mann hat sich also sehr damit beschäftigt und das zum Ausdruck gebracht in seinen Vorträgen, wie Gott dem modernen Menschen verborgen ist. Aber Gott ist da. Wir haben das Problem der Gottesfinsternis. Und nun, die Frage ist, wie kann man Gott in einer von Wissenschaft und Technik geprägten Welt heute noch erleben? Und zwar so, dass es nicht lediglich ein Gefühl ist, das eben nicht der Realität entspricht. Und das ist umso schwieriger geworden in einer Zeit, in der es einen gewaltigen, ich würde sagen, überwältigenden Aufschwung gegeben hat in Wissenschaft, Medizin, Technik. Wir können sagen, nicht alles ist machbar, das stimmt gar nicht. Aber fast alles ist machbar. Fast alles ist erklärbar. Und wo ist dann noch Gott? Und denken wir an den Einfluss der Evolutionslehre. Das geht allerdings zurück auf das 19. Jahrhundert. Auf eine Zeit, wo der Atheismus und der Agnostizismus, ja, man kann nicht wissen, ob es Gott gibt, noch nicht allgemein bei den Leuten angekommen war. Aber Charles Darwin war damit ein Vorbereiter. Er starb 1882. Nun, als Vater der modernen Evolutionslehre hat er gewissermaßen diese Behauptung in die Welt gestellt. Zur Erklärung des Ursprungs der Welt und des Lebens braucht es Gott nicht. Man kann alles mit den Naturgesetzen erklären. Das hat nicht er so gesagt, aber das drückt aus, was viele Menschen aufgrund von seinen Aussagen und seiner Lehre heute denken. Wo ist dann noch Raum für Gott? Und dann kommt dazu, unsere Zeit ist von Mobilität und Schnelllebigkeit geprägt. Mit dem Flugverkehr. Wir können innerhalb von 12 Stunden etwa alle 5 Kontinente erreichen. Kein Problem. Und wir haben auch ganz eindrückliche Schnellzüge. Wenn man denkt an Frankreich mit dem TGV, und dann haben die Deutschen das auch ein bisschen nachgemacht. Und der Zug ist, wenn er pünktlich ist, auch recht eindrücklich. Und Sie wissen, was wir mit dem Auto hinkriegen. Ich war davor, war eine Reise von Basel nach Zürich mit der Postkutsche eine Sache von 9 Stunden. Da waren diese Städte noch wirklich voneinander entfernt, nicht wahr? Und wenn jemand eine Firma hat in Basel und eine in Zürich, und das hatten wir in unserer Verwandtschaft, und dann auch noch in St. Gallen, und dann mit dem Auto auf der Autobahn von einer Filiale zur anderen, alles kein Problem. So schnell ist man da von da nach dort gekommen. Also, wir können einfach irgendwie unsere Wünsche, wo wir hingehen wollen, so schnell erfüllen. Irgendwie zu schnell. Und dann, wenn wir denken an die Fast-Food- und Alles-Sofort-Mentalität. Wir haben Küchenmaschinen. Nicht wahr? Da kann man so unwissend sein in der Küche. Ja, manche würden, meine Frau würde sagen, wie ich. Aber ich versuche es trotzdem. Aber da kann man einfach da auf die Maschine drücken. Und wenn man ein bisschen weiß, wie Computer funktionieren, und in der kürzester Zeit hat man etwas Wunderbares gekocht, ja? Thermomix zum Beispiel. Und dann gibt es intelligente Kühlschränke. Und es ist so, wir können alles so griffbereit zur Verfügung haben und auch mit dem Tiefkühler. Nicht wahr? Wenn wir vergessen haben einzukaufen, alles ist geschlossen, kein Problem, Tiefkühltruhe. Und es ist alles schnell verfügbar und dann, ja, aber auftauen, das braucht auch seine Zeit. Kein Problem, die Mikrowelle oder eben irgendein Menü, das man schon gestern gegessen hatte und man möchte das schnell haben. In ein paar Minuten ist alles wieder warm. Wir haben alles so schnell verfügbar. Und natürlich, das gilt auch mit dem Handy, alles schnell verfügbar, die Kontakte ganz schnell verfügbar, was früher so nicht möglich war. Aber selbst zu Unzeiten kann man Leute erreichen und sieht, ach, die sind noch online. Also kein Problem. Ja, und eine kurze Nachfrage. Und alles ist klar oder eben auch nicht. Und wenn wir denken, auch die Möglichkeiten. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da hatte man einen Schwarz-Weiß-Fernseher, drei Programme. Kein Programm in unserem Haus. Aber ich durfte ab und zu bestimmten Zeiten zu einem Nachbarsjungen gehen und einen Film anschauen. Ja? Aber heute, individuell zugeschnitten über Netflix und was auch alles möglich ist. Und man kann sich in eine völlig andere Welt versetzen und alles vergessen. Alles ist so schnell möglich und auch ebenso gut abgesichert. Wenn wir denken, was wir heute haben, AHV, IV, also die aus Deutschland können im Internet nachschauen, was das ist, auf richtig Hochdeutsch. Aber wir Schweizer sagen unsere Altersversorgung, Vorsorge und auch Invaliditätsvorsorge, AHV, IV. Das ist schon ganz viel für die Zukunft so ein bisschen abgesichert. Dann kommt natürlich dazu, dass die Pensionskasse das Ganze noch sicherer macht mit zweiter und dritter Säule. Und dann gibt es die Diebstahlversicherung, Lebensversicherung, Unfallversicherung, Reiseversicherung. Es könnte ja sein, dass eben wenn man mit El Al fliegt und hat noch einen Anschluss mit Air France nach Paris und ja, El Al, das hatten wir gerade vor wenigen Tagen, mehr als 5 Stunden Verspätung. Und dann bezahlen die natürlich nicht für die Fortsetzung. Für das gibt es Versicherungen. Kein Problem. Dann Rechtsschutzversicherung. Es kann ja sein, dass der Nachbar sich sehr unmöglich aufführt. Und wir haben Haftpflichtversicherung. Ja, es kann ja sein, dass eines unserer Kinder eine Banane isst und dann den Rest auf den Boden und irgendjemand aus der Nachbarschaft geht darüber und rutscht aus. Und das könnte unter Umständen sehr, sehr teuer werden. In die Millionen gehen. Kein Problem, wir haben eine Versicherung dafür. Und ich weiß, was das ist mit 6 Kindern. Und die haben schon Ideen. Nicht immer die gleichen wie die Eltern. Und dann gibt es natürlich auch die Krankenkasse, die sichert uns auch in so vielem ab. Haustierversicherung, Hausratversicherung, Motorfahrzeugversicherung, die sind ja überall abgesichert. Wo muss man noch beten? Es ist ja kaum prekär. Und prekär kommt ja von lateinisch precari, beten. Also eine prekäre Situation ist eine Situation, wo wir merken, jetzt hilft nur noch beten. Und nicht wahr, wenn ich das aufzähle, sage ich nicht, kündigen Sie alle Versicherungen, die Sie haben. Nein, so nicht. Aber wir leben in einer speziellen Zeit und mit speziellen Herausforderungen. Aber die Frage ist doch, wo ist unser Vertrauen? Worauf fußt unser Vertrauen? Aber irgendwie denken viele, da brauche ich doch Gott nicht. Ist ja alles, für alles möglich, für alle möglichen Fälle. Nicht ganz alle, natürlich. Aber für so vieles ist gesorgt. Nun ist es so, wenn wir unsere Zeit so sehen und eben das Problem, viele Menschen sagen, wo ist Gott? Ich spüre nichts. Das führt uns jetzt eben zu diesem Thema, Gott verbirgt sein Angesicht. Und ich habe hier ein paar Bibelstellen aufgeführt, wo in der Bibel darüber gesprochen wird, dass Gott sich verbirgt. Also das, was wir heute erleben, ist nicht etwas, das der Bibel fremd ist. Die Bibel spricht über das Problem, dass Menschen das Gefühl haben, wo ist Gott? Ich merke nichts, ich spüre nichts, ich nehme nichts wahr. Also, ich lese mal aus 5. Mose 32. Sie können ja hier den QR-Code nehmen. Ich habe ja gesagt, es geht alles ganz schnell. Und dann können Sie es auf Ihrem Handy mitlesen. 5. Mose 32. Vers 20. Da geht es um Gott. Und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn ein Geschlecht voll Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Wenn Menschen Gott gegenüber untreu werden, dann verbirgt Gott sein Angesicht. Aber es ist nicht, dass er nicht da ist, aber wenn wir unser Angesicht verbergen, dann ist es wie bei einer Sonnenfinsternis. Also, nochmals, 5. Mose 32, 20. Und er sprach, ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen. Will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn ein Geschlecht voll Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Oder Jesaja 45, Vers 15. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Du Gott Israels, du Retter. Das wird ausdrücklich in der Bibel gesagt. Gott hält sich verborgen. Nun, wie war das in biblischen Zeiten? Die Bibel spricht über die Zeit der Richter. Das war nach strenger Chronologie die Epoche von 1546 bis 1096 vor Christus. Ist schon eine Weile her. Und im Nahen Osten konnte man damals halt schon schreiben. Und auch schon lange davor. Nicht wahr? Bei uns in der Geschichte Europas spricht man noch so um 1600 vor Christus von der Jungsteinzeit. Aber im Nahen Osten war alles viel weiter. Die Richterzeit wird beschrieben als eine Zeit, wo Gott sich verborgen gehalten hat. Lesen Sie zum Beispiel die Geschichte von Gideon in Richter 6. Und da wird ihm gesagt, dass er im Auftrag Gottes handeln soll. Und Gideon sagt, wo sind die Wunder geblieben, von denen unsere Vorfahren gesprochen haben? Ja, nicht wahr? Damals nach dem Auszug aus Ägypten. In Ägypten selbst, die Plagen über Ägypten, dann der Auszug, der Exodus von Israel aus Ägypten um 1606 und dann 40 Jahre Wüstenwanderung. Die Bibel spricht über so viele direkte Interventionen Gottes in der Geschichte. Aber in der Richterzeit sagt ein Gideon, wo ist das? Es ist nichts davon geblieben. Wir sehen nichts. Oder später, der letzte Richter heißt ja Samuel, aber noch in seinen Kindesjahren heißt es in 1. Samuel 3, Vers 1, das ist ein Schreibfehler, da heißt es, dass in seiner Zeit Offenbarungen von Gott, prophetische Offenbarungen, sehr selten waren. Gott hat sich irgendwie verborgen gehalten. Aber auch später in der biblischen Geschichte finden wir solche Epochen. Denken wir an die Perserzeit, als die Perser ein Weltreich hatten. Davon haben Sie ja in der Schule einiges gehört in Geschichte. Ja, aber gerade die Zeit von Ahasveros, Xerxes dem Ersten, das wird beschrieben im Buch Esther in der Bibel. 483 bis 465 vor Christus. Und in diesem Buch Esther wird der Name Gottes nicht einmal erwähnt. Ganz eigenartig. Ein Bibelbuch, in dem der Name Gottes nie erwähnt wird. Ja, aber die Erklärung ist 5. Mose 32, 20. Das war eine Zeit, wo Gott gesagt hat, ich will mein Angesicht vor Ihnen verbergen. Aber trotzdem, lesen Sie in Ihrer Bibel das Buch Esther. Und da sehen Sie, es ging damals um die totale Vernichtung des jüdischen Volkes. Die ganze Judenheit sollte umgebracht werden. Und es wurde verhindert. Aber nach einem Zeitplan, wo man sehen muss, da hat Gott eingegriffen. Aber Gott wird nicht erwähnt. Er ist schon da. Er handelt schon in der Geschichte, aber er ist verborgen. Übrigens, an 4 Stellen im Buch Esther findet man trotzdem den Namen Gottes. Und zwar haben Rabbis gesucht und gesucht, bis sie gefunden haben. 4 Stellen. Und das sind gerade Stellen, wo es um Wendungen, grundlegende Wendungen in der Geschichte geht. Da findet man den Namen Gottes, aber ganz verborgen. 4 Wörter hintereinander. Die ersten Buchstaben ergeben den Gottesnamen Jahwe. Und zwar einmal vorwärts und einmal rückwärts. Und dann an 2 weiteren Schlüsselstellen, die letzten Buchstaben von 4 aufeinanderfolgenden Wörtern ergeben den Namen Jahwe, einmal vorwärts und einmal rückwärts. Jetzt könnte jemand sagen, ja, das ist von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her sehr, sehr naheliegend. Ich habe das ausprobiert und habe mir mit dem Computer durchgesucht, im ganzen Alten Testament, wo gibt es noch solche Stellen? Und habe gemerkt, oh, das ist nicht so schnell der Fall. Das ist wirklich ganz speziell. Also, Gott verborgen. Noch etwas. Das Alte Testament hört ja auf bei Malachi. 400 vor Christus. Und dann gab es die sogenannte zwischentestamentliche Zeit, zwischen Altem und Neuem Testament. Von etwa 400 Jahren. Bis dann Jesus Christus kam. Und als Vorläufer der Prophet Johannes der Täufer, der ganz Israel in Bewegung gebracht hat. Das wissen wir auch außerbiblisch. Ja? Also in Kasr al-Yahud, da am Jordan, gegenüber von Jericho, nahe der Mündung des Flusses in das Tote Meer, hat er machtvoll gepredigt. Aber in dieser Zwischenzeit von etwa 400 Jahren gab es keine Propheten mehr in Israel. Und im Talmud, das ist nicht die Bibel, das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum, im Talmud, im Traktat Sanhedrin 11a, heißt es, nach den Propheten, oder wörtlich nach dem Tod der Propheten, Zacharia, Haggai und Malachi, wich der Heilige Geist von Israel. Auch das war eine Zeit der Gottesfinsternis. Man hatte keine Propheten mehr. Und wenn man das vergleicht mit der früheren Zeit, wie ich angetönt habe, Israel in Ägypten, nach strenger Chronologie der Bibel, der Auszug 1606 vor Christus, da gab es eine Konzentration von Zeichen und Wundern. Und auch danach in den 40 Jahren der Wüstenreise, die folgten, bis Israel dann ins Land Kanaan, ins verheißene Land, einzog, eine Konzentration von Zeichen und Wundern. Aber sobald sie im Land waren, hörte das auf. Wir sehen, es gibt Zeiten in der Geschichte, wo Gott sich deutlicher geoffenbart hat, mitgeteilt hat, und dann wieder Epochen, wo er sich verbirgt. Und offensichtlich leben wir in einer solchen Epoche der Gottesfinsternis. Nun wollen wir uns anschauen, wie haben verschiedene Leute versucht, das Problem zu lösen. Ein Versuch ist die liberale Theologie. Das ist die universitäre Theologie. Wenn man Pfarrer werden will oder Pfarrerin, dann geht man normalerweise an die Uni nach Basel, nach Zürich, Bern, Neuchâtel, Genf, Lausanne und dort lernt man liberale Theologie. Professor Rudolf Bultmann, 1884 bis 1976, war ein ganz wichtiger Vertreter in unserer modernen Zeitepoche, Vertreter der liberalen Theologie. Er sagte wörtlich: Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparate benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und er hat Pfarrer und Pfarrerinnen ausgebildet. Also er hat gesagt, das sind alles Mythen. Alles, was in der Bibel übernatürlich ist, das hat sich nie so ereignet. Das sind Mythen. Und Mythen ist ein akademisches Wort für Märchen. Das verstehen dann alle. Aber er sagt, ich bin trotzdem Christ. Und ich bilde trotzdem Pfarrer und Pfarrerinnen zum Dienst in der Kirchgemeinde aus. Nur muss ich eben diesen modernen Studenten und Studentinnen erklären, man kann das nicht mehr so glauben. Und die Leute, die in die Kirche kommen, die können das auch gar nicht mehr glauben. Wenn man so modern ist, dass man elektrisches Licht hat. Ja, sie lachen. Ja, aber er lebte vor ein paar Jahrzehnten, ja? Wurde vor ein paar Jahrzehnten geboren. In der Zeit meines Großvaters übrigens. Ja, da hat er sich gesagt, das geht nicht zusammen. Aber das Christentum geht trotzdem weiter. Wir müssen einfach diese Begriffe modern deuten. Also wenn die Bibel sagt, Jesus Christus ist am dritten Tag auferstanden, dann meinte er, natürlich ist das nicht geschehen. Aber wenn ich als Christ auf den Nächsten zugehe, dann sehe ich Christus in ihm. Und so lebt Christus gewissermaßen auch heute. Das ist moderne Theologie. Und da werden alle Begriffe benutzt von Gnade und eben Gebet und Gott suchen und so weiter. Aber sie hat alles umgedeutet. Es hat alles nicht mehr die Bedeutung, wie es in der Bibel war, aber einfach eine Bedeutung, so dass der moderne Mensch das annehmen kann. Und da gibt es verschiedene Strömungen der liberalen Theologie und liberal und noch liberaler, nicht wahr? Aber was sie gemeinsam haben ist, die Bibel hat keine Autorität. Und wenn die Moral geändert hat, ja, dann muss man erklären, das war eben damals für diese Zeit und das muss man von der sozialen Forschung her anschauen, wie das damals war, wie die Gesellschaft aufgebaut war und wie die Großfamilie im Römischen Reich ihre Bedeutung hatte. Und das alles, was die Bibel sagt, auch über die Stellung von Mann und Frau, über Ehe, das ist alles aus der Zeit heraus zu verstehen. Und das müssen wir übertragen wieder für unsere Zeit. Und darum ist das heute ein bisschen anders. Und im Schluss heißt das eben, ein Pfarrer kann auch so leben, wie die Bibel sagt, es ist unmoralisch. Er kann es trotzdem, weil wir in einer ganz anderen Zeit leben. Wird alles umgedeutet. Und ich meine, ich würde ja sagen, alle diese liberalen Pfarrer, die sollten Fernfahrer werden. Oder vielleicht noch etwas Gescheiteres, wo man dann noch Zeit hat für die Familie. Ja, ist schwierig. Aber irgendetwas anderes. Aber die würden sagen, nein, wir sind Christen und wir können eben unseren Glauben leben, aber auf diese Art und Weise. Aber wissen Sie, warum so viele Kirchen sich leeren? Weil die ganz normalen Leute, die nicht Theologie studiert haben, die merken, das ist wie, wenn man mir verschimmeltes Brot zu essen gibt. Das ist wie, wenn man mir einen Teller gibt zu essen, auf dem gar nichts ist. Man bleibt leer. Da brauche ich nicht mehr dahin zu gehen. Und das ist klar, die Kirchen leeren sich. Also das ist nicht ein gelungener Versuch, das Problem zu lösen. Aber es gibt auch Menschen, die versuchen, im religiösen Ritualismus doch eine Gotteserfahrung zu machen. Sie gehen in eine Kirche, die nicht hell ist, sondern abgedunkelt, ganz bewusst. Bultmann war ein evangelischer Theologe. Aber geht man in die katholische Kirche, da findet man abgedunkelte Räume. Man riecht, also es geht um die Sinne, Weihrauch und auch Kerzen. Und man sieht auch viele Kerzen. Und es werden Rituale durchgeführt, immer wieder gleich. Und man hofft, im Mitgehen in diesen Ritualen Gott zu erleben. Aber viele merken, das sind einfach Rituale. Aber Gott ist nicht drin. Und es gibt nicht diese Erfüllung, die ich suche. Und an dieser Stelle möchte ich hinweisen auf Prediger 3, Vers 11. Der weise König Salomo schrieb vor 3000 Jahren in seinem Buch Prediger oder Kohelet auf Hebräisch. Und da schreibt er in Kapitel 3, Vers 11 über Gott: Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Gott hat die Ewigkeit ins Herz des Menschen gelegt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eigentlich von Natur aus innerlich merken, es gibt mehr als nur das Zeitliche. Es gibt etwas, das darüber hinausgehen muss. Und wir merken auch, es muss etwas Höheres geben. Das, was wir in diesem Universum erleben, das kann nicht alles sein. Irgendwie ist das tief drin. Und darum ist es auch ganz interessant, wenn man Kinder unterrichtet. Ich habe das auch gemacht. Ich habe ziemlich alles gemacht. Und das ist hilfreich. Dann lernt man eben auch kennen, wie Kinder empfinden und denken. Und es ist eigentlich ganz unüblich, dass Kinder sagen, Gott gibt es nicht. Es gibt schon solche Kinder. Aber da merkt man, oh, his master's voice, hört man. Die ganze Formulierung ist ja gar nicht kindsgemäß. Das hat jemand, ein Erwachsener, eingetrichtert. Aber Kinder sind dem Gedanken der Existenz Gottes so aufgeschlossen im Allgemeinen. Woher kommt das? Die Bibel sagt, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und unser Herz, also gemeint ist nicht dieser Muskel hier, bei mir links, es gibt auch solche, ich habe einen gekannt, rechts. Aber eben, dieser Muskel, das ist einfach der Motor, der mein Körper so in Gang bringt. Tag und Nacht, getreu, arbeitet die Maschine. Aber in der Bibel ist es ein Bild für das Zentrum unserer Persönlichkeit, die unsere Vorhaben und unsere Absichten, unsere Pläne auslösen. Das ist das Herz. Und Gott hat die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und darum habe ich gesagt, gehen Menschen in die Kirche und es wird ihnen liberale Theologie serviert, die sagen, das lässt mich leer zurück. Ich brauche mehr. Und daneben versuchen manche, ja, aber im Ritualismus, da finde ich das vielleicht. Und manche merken, nein, das füllt auch diese Leere nicht aus. Und manche haben versucht, den Ritualismus im Hinduismus mit Yoga und so weiter zu finden. Oder Muslime, die versuchen, nach Mekka zu pilgern, einmal im Leben wenigstens. Und sie versuchen in solchen Handlungen eben diese Fülle zu bekommen. Und sie ist doch nicht da. Und dann möchte ich drittens erwähnen das Phänomen der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Wenn wir denken, das Christentum gibt es seit 2000 Jahren. Aber die Pfingst- und charismatische Bewegung, die heute Hunderte von Millionen Menschen umfasst, dieses Phänomen hat es in der ganzen Kirchengeschichte noch nie gegeben. Und das hat begonnen 1901 in der Topeka Bibelschule in Kansas und dann 1904 durch einen Aufbruch in Los Angeles. Und dann ist das über Amerika nach Europa gekommen und dann weltweit hat sich das verbreitet. Drei Wellen. 60er, also Anfang des 20. Jahrhunderts, dann 60er Jahren und dann die dritte Welle 80er, 90er Jahre. Und wenn man diese Bewegung genau studiert und auch mit der Bibel vergleicht, merkt man, sie deckt sich nicht mit der Bibel. Aber sie ist der Versuch, das Übernatürliche und die übernatürliche Erfahrung zu erzwingen. Indem zum Beispiel viele sagen, nicht alle, aber viele sagen, als Gläubiger muss man gar nicht krank sein. Wir haben ein Anrecht auf Gesundheit. Und wir können von Gott diese Gesundheit einfordern. Ja? Und wenn dann so viele Leute eben noch im Rollstuhl bleiben, dann haben sie zwei Schläge. Ich meine, ich stelle mir manchmal vor, wenn ich plötzlich Querschnitt gelähmt würde. Das wäre ein furchtbarer Schlag. Wirklich schlimm. Aber wenn mir dann noch Leute sagen, du könntest gesund werden, wenn du nur Glauben hättest. Das ist brutal. Und das ist wirklich ein Problem. Wie gesagt, aber man kann es, man kann Gott anflehen, dann tut er es. Oder wir können übernatürliche Dinge erleben, zum Beispiel in Zungen reden. Wir können fremde Sprachen sprechen, die wir nicht gelernt haben und so zu Gott reden. Und hören Sie mal gut zu, wenn Sie das hören. Dann merken Sie den Akzent, den der Sprecher in seiner eigenen Muttersprache hat. Ja, ich meine, wenn Engländer oder Amerikaner in Zungen reden, dann müssen Sie nicht meinen, dass Sie dann die arabischen Laute, und da musste ich sehr üben, ja, wie ha und ein und rein, ja, ich übertreibe ein bisschen, sehr schwierig, ja, weil wir zum Beispiel ein, die Muskeln nur brauchen im Deutschen, wenn man erbrechen muss. Ja, also Sie können zu Hause dann üben, aber Sie werden dann beim Zungenreden eben nicht diese Laute hören. Oder ich denke an meinen Schwiegersohn, er ist Kambodschaner. Die komischen Laute, die die können. Und wenn man die Sprache lernen will, oh, da muss man aber üben. So richtig explosive Laute, ja, die wir im Deutschen nicht kennen, haben sie nicht. Aber schauen Sie, das Zungen- oder Sprachenreden besser in der Bibel, das kommt vor. Und das war so in der Zeit der Apostel, dass viele fremde Sprachen beherrschen konnten, ohne sie gelernt zu haben. So war das in Apostelgeschichte 2. Aber gehen Sie zu Hunderten, zu Tausenden, die heute sagen, ich kann in Zungen reden, über natürliche Erfahrung, und sagen Sie, komm, jetzt gehen wir zu einem Tamilen. Und? Der Tamile versteht nichts. Gehen Sie zu einem syrischen Araber. Er versteht nicht. Gehen Sie zu einem Israeli. Der sagt, Maseh, was ist das? Nein, die können es nicht, aber sie versuchen. Und meinen, auf diese Art diese Lücke auszufüllen. Gott, den verborgenen Gott zu erleben, aber erzwungen. Und es gibt dann auch ganz eigenartige Phänomene, die wirklich stattfinden, aber die im Widerspruch zur Bibel sind. Es ist auch nicht die Lösung. Es ist nicht die Lösung. Und noch etwas, es wird auch das Ekstatische gesucht. Obwohl die Bibel sagt in 2. Timotheus 4, Vers 5, an Timotheus gerichtet, du aber sei nüchtern in allem. Das heißt, Nepho im Griechischen bedeutet Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Überstürzung, Verwirrtheit. Ja, Sie merken, das ist der falsche Versuch, das Problem zu lösen. Dort findet man es nicht. Und dann im säkularen Bereich das Problem der Drogen. Ab welcher Zeit wurde das Problem der Drogen wirklich ein gesellschaftliches und dann auch weltweites Problem. Drogen gab es schon immer. Aber zum gesellschaftlichen Problem wurde das ab den 60er Jahren. Sie sehen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und viele Jugendliche merkten, das, was unsere Eltern uns geben wollen, die arbeiten jetzt, weil sie nach dem Krieg so arm waren. Und das Wichtigste ist ein Haus, ein Auto. Aber das kann es ja nicht sein. Das gibt keine Erfüllung. Und viele Jugendliche haben ab den 60er Jahren irgendwie eine Erfahrung, die darüber hinausgeht, gesucht. Und so sind sie in die Drogen gekommen. Oder auch Alkohol ist ja auch eine Droge. Dinge, die eben abhängig machen. Und auch das Rauchen kann sehr mystisch sein. Sie müssen sich mal fragen, warum man so macht. Ja, Mystik kommt vom griechischen Wort, das heißt die Augen schließen. Ja? Ja, aber wie gesagt, ein Riesenproblem, aber das zeigt, genau dort suchen Menschen nach etwas, was mehr ist, als was nur eben die Wissenschaft, Technik zu bieten hat. Dann auch weiter im säkularen Bereich, viele Menschen suchen in der Esoterik das Übernatürliche. Das ist ganz parallel zur Pfingst- und charismatischen Bewegung, einfach nicht im christlichen Bereich, sondern im säkularen Bereich. Aber die Sucht nach Übernatürlichem, nach mehr als was einfach das Alltagsleben so scheinbar zu bieten hat. Und sprechen Sie mit solchen Menschen. Ich weiß, was das für Schäden hinterlässt. Und ich weiß es auch von der charismatischen Bewegung, was das für Schäden hinterlässt. Aber die Bibel zeigt auch da den Weg, wie das geheilt werden kann. Nun weiter. Manche jungen Leute und solche, die jung geblieben sind, ist ja unglaublich. Ich mag mich erinnern an meinen Großvater, der ja im 19. Jahrhundert geboren worden ist noch. Und das war ein alter Mann. Meine Großmutter, das war eine ganz alte Frau. Aber als ich ein bisschen älter geworden bin, habe ich gemerkt, also so 74 ist überhaupt nicht alt. Es ist ganz anders. So viele sind in dem Alter wirklich total fit und die gehen noch auf den Berg Ararat oder irgendwas. Auch in den 60er Jahren zum Beispiel. Und ja, also irgendwie versuchen solche Menschen durch Extremerlebnisse etwas tieferen Sinn ins Leben zu bekommen. Und das erklärt auch, warum so viele jugendliche Menschen irgendwie wie süchtig sind mit Extremsport. Ich habe da ein paar Beispiele und es gäbe noch viel, viel mehr zu erwähnen. Versuchen Sie, die Grenzen zu entdecken und denken, dort finde ich den Kick, der mein Leben bereichern könnte. Ich mag mich erinnern, das war noch schon eine Weile her, da kam das Bungee-Springen so auf. Ja, macht sich da so ein Gummiseil ans Bein und springt aus dem Helikopter. Ich weiß noch, wie da ein Kollege mir davon geschwärmt hat, wie das toll ist, nicht wahr? Die springen da raus und dann dieser Kick. Die gehen runter, das Seil zieht sich aus und dann ist nicht fertig. Wie beim normalen Springen im Militär, ja? Sondern dann geht das Seil wieder hoch, unglaublich, und dann wieder runter. Und das gibt einen Kick, das ist der Drogenrausch. Und warum suchen die das? Weil ihnen etwas fehlt. Gott hat die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und so klein unser Herz ist, aber so viel braucht es, um das zu füllen. Und man findet es da auch nicht. Und das kann ich allen jungen Leuten sagen, wenn ihr es dort sucht, ihr werdet es nicht finden. Ich habe viele wunderbare Dinge gesehen in aller Welt. Ich war auch das Reisen in alle Welt. Das ist genau dieses gleiche Problem. Und Ich habe das nicht speziell gesucht, aber ich kam dann halt auf meinen Vortragsreisen auch nach Iguazu. Diese fantastischen Wasserfälle. Das ist überwältigend. Das muss man wirklich gesehen, erlebt haben. Wenn man da an der Grenze Brasilien-Argentinien steht und über fast 3 Kilometer stürzt das Wasser ab. Sowas von gigantisch. Und ich habe so viele Dinge gesehen, ohne dass ich das unbedingt haben musste. Das wurde mir dann noch so zusätzlich geschenkt. Und ich muss sagen, aber auch das hätte mein Herz nicht erfüllt. Das hätte mir nicht die Erfüllung gebracht. Wo denn? Und darum möchte ich jetzt noch etwas sagen darüber, wie können wir Gott gemäß der Bibel erleben. Und da werden uns ganz verschiedene Dinge gezeigt. Und ich beginne mit einem überraschenden Punkt. In tiefer Not. Und das können manche überzeugte Christen auch so erzählen, dass sie in Zeiten, wo es ihnen ganz besonders schlecht ging, Gott auf eine ganz besondere Weise erlebt haben. Und ich kann das auch in meinem Leben. Also wirklich, ich habe das erlebt, was das heißt, ein Blitzschlag aus heiterem Himmel, wo man wirklich zusammenbrechen könnte. Und dann zu erleben, man ist wie eingehüllt in die Gnade Gottes. Eine Ruhe, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ich bin nicht ein Mensch, der auf Aufregung ruhig reagiert. Nein, dazu bin ich viel zu sensibel. Ja, beim Test bis 7 kam ich tatsächlich auf 7. Und dann reagiert man sehr viel nervöser auf Dinge. Ja, ich mag mich erinnern, als ich am Damaskustor mit meiner Frau vorbeifuhr, im arabischen Viertel, boom, ein Stein ins Auto. Ja, die haben gedacht, ich sei ein Siedler mit dem Bart. Und ja, ist nicht ein arabischer Bart, ist nicht das Gleiche. Und der traf aber genau in den Gummi zwischen Fensterscheibe und Karosserie. Und dann war klar, ich war in einer Kolonne, ich konnte nicht zurück. Ich konnte nur noch mehr ins arabische Quartier weiterfahren. Ich war ziemlich nervös. Meine Frau, die kann total runterfahren. Solche Situationen. Ja, aber eben, ich wollte das nur sagen, und dann eben in so extremen Situationen zu erleben, der Herr gibt eine Ruhe, einen inneren Frieden, den man einfach nicht selber produzieren könnte. Psalm 91, Vers 15. Gott sagt, er, der Gottesfürchtige, der Gläubige, er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Ich war, die Bibel sagt in 1. Petrus 5, Vers 7. Wir sollen alle unsere Sorgen auf Gott werfen. Ja, werfen. Die Sorgen wegwerfen. Aber ich habe erlebt, es gibt Situationen im Leben, da konnte ich das nicht mehr. Die Sorgen waren zu schwer. Aber dann gibt es Psalm 37. Und dort heißt es, befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn. Aber im Hebräischen steht ganz wörtlich bei Befehl, wälze auf den Herrn. Schwere Steine, die kann man noch wälzen, die kann man nicht mehr heben. Aber es gibt Situationen, wo ich das auch nicht mehr konnte. Und da bleibt nur noch Psalm 91, Vers 15. Er will mich anrufen und ich werde ihm antworten, ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis, dass Gott da ist. Und jetzt noch etwas Wichtiges. Ich möchte nämlich niemandem Unrecht tun. Es gibt auch Gläubige, die den Herrn wirklich lieben und ihm nachfolgen, die solche Situationen erlebt haben und die haben gesagt, ich habe die Nähe des Herrn nicht gespürt. Und das ist typischerweise verbunden mit Depressionen. Organischer Ursache. Und das kann wirklich so sein, dass man wie eine Mauer hat, die das abweist und das Empfinden nicht da ist. Und die müssen nicht Komplexe haben. Aber die dürfen einfach wissen, mit David im Psalm 23. Und wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Er ist da, auch wenn wir nicht fühlen. Aber diese Situation gibt es auch. Und hier sehen wir, Gott verspricht, ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Er ist da, auch wenn man ihn dann nicht spürt. Aber das hängt eben mit bestimmten Umständen zusammen. Und im gesunden Zustand kommt das dann auch wieder. Dass man das wirklich, wirklich erleben kann. Die Nähe Gottes. Und zwar nicht mystisch. Ja, so. Ja, ja, das ist interessant. Nicht wahr? Die Bibel spricht ja über das Beten, Hände erheben. Aber gerade in der Pfingst- und charismatischen Bewegung ist das eigentlich von der Körpersprache her nicht, meistens nicht das, dass man mit leeren Händen zu Gott kommt, um sie füllen zu lassen beim Gebet. Sondern wie in den Rockkonzerten. Das machen die auch so, aber die beten nicht. Warum machen die so? Weil die abheben. Das ist die Körpersprache der Mystik, des Abhebens. Wie? Fliegen. Aber eben, das braucht es nicht. Aber wir haben hier die Verheißung, ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Und ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Das kommt. Wann wird nicht gesagt, aber es kommt. Und dann Psalm 34, Vers 18. Sie schreien und der Herr hört. Und aus allen ihren Bedrängnissen errettet er sie. Das kann man wirklich erleben, wie Gott dann erhört. Manchmal braucht es lange Zeit. Das Gleichnis von der Witwe in Lukas 18 ermutigt, beharrlich immer wieder zu Gott zu kommen, bis er dann eingreift. Jesaja 57, Vers 15 zeigt eine zweite Möglichkeit. Gott kann man erleben, wenn man sich vor Gott demütigt und reuig umkehrt und die Schuld im Leben Gott bekennt. Wir müssen nämlich Folgendes wissen. Jesaja 59, Vers 1 sagt, dass unsere Schuld, Sünde in unserem Leben, eine Scheidung macht zwischen uns und Gott. Und wenn Schuld in unserem Leben da ist, die nicht vergeben ist von Gott, dann muss man sich nicht fragen, warum wir eine Gottesfinsternis erleben. Aber hier wird gezeigt, wenn wir vor Gott uns demütigen, unsere Schuld ihm bekennen, bereuen, dann erfahren wir Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Um zu beleben, den Geist der Gebeugten, und zu beleben, das Herz der Zerschlagenen. Und Sie können überzeugte Christen fragen, wie sie das erlebt haben, wie nach einem solchen Zerbruch eine ganz gewaltige Freude und ein Frieden ins Herz gekommen ist. Das ist wirklich wunderbar. Und auch wieder nicht etwas Berauschtes, sondern wirklich, der Kopf ist voll da. Aber man erlebt das. Ein tiefer Friede, wenn zum Beispiel Heilssicherheit, Heilsgewissheit ins Herz reinkommt. So ein tiefer Friede. Und dann Psalm 22, Vers 4 zeigt uns beim Singen von christlichen Liedern. Text, verbunden mit Musik, kann man die Gegenwart Gottes, je nachdem, auch ganz besonders erleben. Doch du bist heilig, steht im Psalm 22, Vers 4. Doch du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Dass Gott sich also beim Singen von christlichen Liedern in Verbindung mit dem Inhalt der Aussage, die dann durch die Melodie und die Harmonie noch unterstrichen wird, erlebt man, Gott wohnt da. unter den Lobgesängen Israels. Da kann man ganz wunderbare Erfahrungen machen. Und da könnte ich jetzt auch einige Bibelstellen vorlesen. Sie können einfach da Ihren QR-Code eingeben. Hier, Epheser 5, Vers 18 bis 20. Dort wird gerade darüber gesprochen, in Verbindung mit geistlichen Liedern, Psalmen, geistlichen Liedern, Lobliedern, wie man Gottes Gegenwart erleben kann. Ich lese vor, Epheser 5, Vers 18. Ich lese nicht alle Bibelstellen, die ich hier aufgeführt habe, vor, weil ich möchte ja zum Ende kommen mit dem Vortrag. Aber Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist. Also gerade ein Kontrast zum säkularen Versuch mit Alkohol. Berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist. Man verliert die Kontrolle. Sondern werdet mit dem Geist, mit dem Heiligen Geist, erfüllt. Redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen. Danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also gerade in diesen Liedern erlebt man, was es heißt, vom Geist Gottes erfüllt werden. Und da wird das Herz erfüllt, in das Gott die Ewigkeit gelegt hat. Aber lesen Sie dazu Kolosser 3, Vers 16, 1. Chroniker 25, 1 in Ihrer Bibel. Und dann möchte ich weiter hinweisen, Gott erleben beim Beten. Psalm 34, Vers 5. Sie blickten auf ihn und wurden erheitert. Und ihre Angesichter wurden nicht beschämt. Auf Gott blicken ist ein anderer Ausdruck für Beten. Die Konzentration und die Erwartung nicht von den Menschen erwarten, sondern von Gott. Und das ist eine wunderbare Erfahrung. Man kann mit Sorgen ins Gebet gehen und wenn die Leute einen nachher sehen, merken die, der Gesichtsausdruck ist ganz anders. Dieses Strahlen. Nicht wahr? Das ist nicht gemacht. Dann. Das erlebt man. Gebet lässt Gott erfahren. Aber eben nicht rituelles Gebet, ja? Wo man irgendein Gebet runterliest. Nein, es geht wirklich darum, dass man die Nähe Gottes im Gebet ganz bewusst sucht. Und da habe ich auch Stellen angegeben, 1. Mose 25, 21, wo Isaak für seine Frau gebetet hatte, die kein Kind bekam. Und nachher wurde sie schwanger. Der ging nicht zum Gynäkologen. Gab es damals auch gar nicht. Nicht wahr? Und er sagte, ich bete für meine Frau. Und sie wurde sie schwanger. Damit habe ich aber nicht gesagt, jedes Mal, wenn sie beten, werden unfruchtbare Frauen schwanger. Nein, aber Gott kann. Und wenn man solche Erfahrungen macht von Gebetserhörung, und ich könnte so vieles erzählen, was ich erlebt habe in vielen Jahrzehnten, das ist einfach wunderbar. 1. Chroniker 5, Vers 20, Johannes 16, Vers 22, lesen Sie diese Stellen. Es zeigt, wie man beim Beten wirklich Gott erleben kann. Ja, das ist diese Stelle, 1. Mose 25, 21, von Isaak für seine Frau und sie wurde schwanger. Und dann ein fünfter Punkt beim Hören und Lesen der Bibel. Jeremia 23, Vers 29 sagt, Gott spricht, ist mein Wort nicht also wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, wenn man die Bibel liest und plötzlich erfährt, so etwas hat man noch nie erlebt bei irgendeinem säkularen Buch, einem Roman oder einem Theaterstück. Aber die Bibel hat eine solche Kraft, dass man merkt, das ist Gottes Wort. Einfach nur erfahren, wie konkret die Bibel eben in unser Leben hineinsprechen kann, dass man merkt, das ist Gottes Wort. Und man kann Gott auch sehr auf besondere Weise erleben im Dienst für Gott, für den Herrn. Der Jesus sagt in seinem Missionsauftrag in Matthäus 28, Vers 19 an die Jünger: Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Im Zusammenhang mit dem Auftrag zum Dienst an Menschen in aller Welt sagt Jesus Christus: Ich bin bei euch alle Tage. Und das heißt, im Dienst erlebt man die Gegenwart Gottes auf besondere Weise. Und ich könnte jetzt Geschichten erzählen, die ich erlebt habe auf allen 5 Kontinenten, wo ich so erlebt habe, gerade im Dienst für den Herrn, wie er seine Gegenwart auf eine ganz besondere Weise zeigt. Dann möchte ich noch hinweisen, siebtens, in Gemeindezusammenkünften. In diesen Räumen kommen wir als Gemeinde regelmäßig zusammen. Und wir legen ganz bewusst nicht fest, wer an welchem Sonntag predigt oder auch welche Brüder predigen. Wir wollen das so halten, wie in 1. Korinther 14 aufgezeigt, dass der Herr leitet. Und dann erleben wir, wie Gott wirkt und auch gerade das Wort geben kann, das im Moment für die Anwesenden, auch wenn sie nicht bekannt sind, das richtige Wort ist. 1. Korinther 14, 24. Wenn aber alle weissagen, weissagen bedeutet nach 1. Korinther 14, Vers 3, reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung, geleitet durch den Geist. Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und also auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Dass Menschen erleben, dass genau das richtige Wort, zwar eine alte Geschichte, sagen wir von Gideon aus der Richterzeit, es trifft so die Situation. Und das ist eine Erfahrung, wo man merkt, Gott ist. Gott ist da. Und da möchte ich auch noch hinweisen auf die Verheißung von Jesus Christus für das Zusammenkommen der Gläubigen als Gemeinde. Da gibt es eine ganz besondere Verheißung. Matthäus 18, Vers 20. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, wörtlich zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Also er verspricht, dass man da besondere Erfahrungen der Gegenwart Gottes machen kann. Und überhaupt im Erleben und Erforschen der Natur ist das auch möglich. Römer 1, Vers 20 sagt, denn das Unsichtbare von ihm, von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Durch das Studium der Natur kann man so überwältigt werden von der Tatsache, Gott existiert, indem man erkennt, diese Ordnung des Kosmos, das kann nicht Zufall sein. Da muss ein unendlich mächtiger, weiser Gott dahinter stehen. Und wenn man die Natur so anschaut, und ich meine, gehen wir jetzt wandern, es geht jetzt nicht um Extremsport, aber wandern in den Alpen, und man kann so die Überwältigung erleben. Gott ist da. Er hat alles ins Dasein gerufen. Nun ist es aber so, zum Beispiel Stephen Hawking, Astrophysiker 1942 bis 2018. Er war so einer der ganz Gescheiten, nicht wahr? Und zwar einer der großen Spezialisten für den Big Bang. 2010 hat er ein Buch herausgegeben, Der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums. Und darin schreibt er, ich habe es wirklich selber nachgeschaut, dass, ich kenne das ganze Buch, das Universum hat sich selbst aus dem Nichts erschaffen. Bitte. Jetzt geht es gar nicht mehr. Das merkt jeder, der in den Kindergarten geht. Das geht ja gar nicht. Wie kann das Universum sich selber erschaffen? Denn wenn es sich erschaffen soll, muss es ja schon bestehen. Aber es bestand ja nicht. Wie ist das möglich? Römer 1 sagt, dass Menschen die Natur anschauen und Gott nicht erkennen, aber blind werden. Er schreibt, der Grund, warum es statt dem Nichts doch etwas gibt, sei spontane Schöpfung. Spontane Schöpfung. Er sagt wirklich, Creation im Englischen. Ja, aber Creation demands a creator. Ja, Schöpfung fordert einen Schöpfer. Nein, gibt es nicht. Das nicht existierende Universum hat sich selbst erschaffen. Ich habe als Hochschullehrer unter anderem Religionen in der Umwelt Israels gelehrt. Religion der Ägypter, Kanaaniter, Babylonier und so weiter. Und dann habe ich meinen Studenten erklärt, in Ägypten gibt es verschiedene Schöpfungsberichte, die sich aber gegenseitig ergänzen. Und da beginnt ein Schöpfungsbericht mit Atum, dem Sonnengott. Alles beginnt mit Atum, dem Sonnengott, der sich selbst erschaffen habe. Er wird auch Chepre genannt im Altägyptischen. Das heißt, der von selbst entstand. Das ist mystisch, nicht wahr? Wo man den Verstand abgibt. Aber der biblische Glaube gibt den Verstand nicht ab und trotzdem kann man Gottes Gegenwart erleben. Sie kennen wohl die meisten Richard Dawkins. Er gilt als einer der bekanntesten Evolutionisten der Welt. Er hat das Buch geschrieben, Der Gotteswahn. Und da macht er klar, eigentlich sind alle die, die noch an den Schöpfer glauben, die sind ziemlich belämmert. Er braucht ein anderes Wort. Aber er drückt sich sehr, sehr abschätzig aus über Christen. Nun, er wurde interviewt von Ben Stein, einem bekannten jüdischen Filmemacher. Und am Schluss von seinem Film Expelled macht er ein Interview mit Richard Dawkins. Er stellt ihm die Frage, wie ist denn das Leben entstanden? Und dann sagt Dawkins, es war der Ursprung des ersten sich selbst replizierenden Moleküls. Das heißt, ein Molekül, das sind Atome, die zusammengehängt sind, die begonnen haben, sich selber zu kopieren. Ja. Es war der Ursprung des ersten sich selbst replizierenden Moleküls. Ben Stein, sehr kühl. Genau. Und wie spielte sich das ab? Richard Dawkins, eben der eine so ganz kühle Fragen, als Filmregisseur muss man ein bisschen kühl sein. Und dann sagt Richard Dawkins, ich sagte Ihnen, wir wissen das nicht. Sie haben also keine Ahnung, wie es begann, sagt Ben Stein. Ich sage Ihnen, wir wissen das nicht. Und er fügt noch hinzu, nein, nein, niemand hat eine Ahnung. Er sagt, es ist doch klar, alles selbst entstanden. Aber er sagt, keiner hat eine Ahnung, wie das geschehen sein soll. Ist doch klar. Es ist nämlich sehr klar, die Meinung, das Leben sei von selbst entstanden, steht im Widerspruch zum sogenannten Massenwirkungsgesetz in der Chemie. Da geht es darum, dass lange Ketten wie DNA, RNA und auch Proteine, die können in der Natur nicht so entstehen. Weil durch bestimmte Gesetzmäßigkeiten werden die immer abgebrochen. Aber das wäre die Basis dieser langen Ketten für eine erste Zelle. Das geht nicht. Nicht, es ist unwahrscheinlich. Es geht nicht. Es ist im Widerspruch zum Naturgesetz. Keiner hat eine Ahnung. Aber die, die an den Schöpfer glauben, die seien wirklich völlig daneben. Nun, eine neunte Art, wie wir Gott erleben können, beim Betrachten der Wege Gottes in der Geschichte. In Jesaja 46 sagt Gott, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Und ich muss sagen, das habe ich in 50 Jahren Bibelstudium und Studium von allen möglichen Gebieten, habe ich das so erleben dürfen. Wenn man die Geschichte studiert, sieht man eine rote Linie darin. Man sieht Zusammenhänge. Man sieht, da ist Gott, der handelt in der Geschichte. Und weiter, zehntens, durch die erfüllte Prophetie. Im Buch Ezekiel, ein prophetisches Buch in der Bibel, mit vielen Prophezeiungen, die nachweislich in Erfüllung gegangen sind in der Geschichte. Dort lesen Sie 77 Mal einen Refrain mit Variationen, wie das so in der Musik ist. Und der Refrain heißt, und Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Gott sagt etwas voraus und er sagt, und wenn es dann in Erfüllung geht, und Sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe das ausgezählt, alle Varianten, und habe gefunden, 77 Mal kam das vor. Durch die erfüllte Prophetie kann man Gott erkennen. Ich habe ein Büchlein geschrieben, Der verheißene Erlöser. Da geht es um die Prophezeiungen, die sich durch das Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren erfüllt haben. Und ich mag mich erinnern, als 16-Jähriger hatte ich ein Buch von einem amerikanischen Juden gelesen, mit 14, Der Messias in beiden Testamenten. Und ich war überwältigt, wie sich Prophetie aus der Bibel, aus dem Alten Testament, wortwörtlich in Jesus Christus erfüllt hat. Und er sagt da drin, es gibt über 300 Prophezeiungen, aber er hat nur einige Dutzende in seinem Buch erwähnt. Und ich habe ein Buch gesucht, das alle zeigt und keins gefunden. Und dann habe ich begonnen, so mit 16, ich sehe mich jetzt noch am Schreibtisch, habe ich eine Liste gemacht, erstens, zweitens, drittens habe ich die Prophezeiungen, die ich gefunden habe im Alten Testament, die sie erfüllt haben, Jesus Christus aufgeschrieben. Und dann bin ich gekommen, ich sehe mich hier wirklich noch vor mir, 299, 300, 301, wow. Und das hat mir so Sicherheit gegeben. Die Bibel ist Gottes Wort. Und das war dann auch mein erstes Buch, das ich dann mit 18 geschrieben habe. Der verheißene Erlöser. Das war eine Geschichtsarbeit auf dem Gymnasium und ist übersetzt worden in viele Sprachen, bis auch in Tadschikisch, und ist immer noch heute erhältlich. Ich muss das nicht revidieren, nach all den Jahrzehnten. Sondern muss immer sagen, ja, es ist so. Und ich habe ein Büchlein geschrieben, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und darin behandle ich alle erfüllten Prophezeiungen aus dem Buch Daniel. Nur 12 Kapitel hat das Buch. Aber man kann in der Geschichtswissenschaft nachweisen, das tue ich und ich gebe die Quellen an, wie sich diese über 200 Prophezeiungen wirklich erfüllt haben. Und ich gebe auch die Beweise, die zeigen, dass Daniel vorher geschrieben wurde und nachher erfüllt wurde. Das hat mir so Sicherheit und Gewissheit gegeben im Glauben, dass ich sagen muss, ich habe auch nie das Problem des Zweifels gehabt mit Gottes Wort. Nie. Und ich muss nicht den Verstand an der Garderobe abgeben. Aber das war für mich auch nicht etwas Akademisches, sondern das ist etwas, das hat mein Herz erfüllt. Hat Freude gegeben ins Herz, diese Dinge anzuschauen. Und bis heute, ich kann mich richtig daran freuen. Und ich habe dann auch ein Buch geschrieben, Leben wir wirklich in der Endzeit? Mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen. Und da geht es um Prophezeiungen seit der ersten Rückkehrwelle von Juden ins Land der Vorfahren, 1882. Bis zur Staatsgründung 1948 und jetzt haben wir das 75 Jahre Jubiläum gerade gehabt. 75 Jahre Staat Israel. In diesem Buch zeige ich, wie in dieser Zeitepoche, die die Bibel als Endzeit bezeichnet, sich mehr als 175 Prophezeiungen erfüllt haben. Gerade in der Zeit, die man bezeichnet als Gottes Finsternis. Aber wenn man hinschaut, sieht man, Gott zeigt sich doch. Aber es ist nicht so, dass die Massen kommen, ist doch alles klar. Nein. Und trotzdem, wenn man es anschaut, ja natürlich. Und das sind Fakten, die kann man nicht wegleugnen. Und jetzt möchte ich noch schließen mit einem Vers aus Sprüche 3, Vers 6. Erkenne ihn, sagt Salomo, erkenne ihn, Gott, auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Erkenne ihn, ist ein Befehl. Man muss erkennen. Ja, wie geht das? Ganz einfach. Schau auf dein Leben zurück und erkenne den roten Faden darin, bis zum heutigen Tag. Und ich kann das heute machen über 64 Jahre hinweg. Und jetzt weiß ich, warum ich genau in dieser Familie geboren wurde. In die ich geboren wurde. Und ich bin in sehr schwierige Verhältnisse hineingeboren worden. Und ich habe sehr schwierige Dinge als Kind erlebt. Ich habe eine wunderbare Mutter gehabt, die den Weg mit dem Herrn ging und ein Beispiel war von lebendigem Glauben. Und wenn ich sehe, mit welchen Menschen ich als Jugendlicher zusammengekommen bin, da, genau mit den richtigen Leuten, und wie mein Leben geführt wurde, in allen Etappen, da sehe ich überall einen roten Faden. Und ich muss sagen, ja, ich erkenne ihn auf allen meinen Wegen. Und darum hat er bis heute den Weg meines Lebens gerade gemacht. Obwohl ich durch ganz schwierige Dinge hindurchgegangen bin. Und ich bin so froh, wusste ich das nicht im Voraus. Das hätte man nicht ausgehalten. Also jetzt kommt der Schlag. Ja. Ich habe manche Schläge erlebt, aber auch erlebt, wie der Herr aufrichtet, Kraft gibt, Mut, um weiterzumachen. Gott kann man wirklich erleben. Und jetzt Fazit, Schlussfolgerung. Amos 5 sagt, sucht den Herrn und lebt. Das ist ein Befehl an uns alle. Auch in der Zeit der Gottesfinsternis, gerade. Sucht den Herrn und lebt. Sucht den, der die Plejaden und den Orion gemacht hat. Wie oft, so im Winter, stehe ich vor unserem Haus und dann schaue ich da hoch, Orion, und dann sehe ich, wo er steht, dann weiß ich ungefähr, ah, jetzt ist es so spät. Orion, das Siebengestirn, und dann ein bisschen verschoben, die Plejaden, dieser Sternhaufen. Der Gott, der diese Sternenkonstellation gemacht hat, im Weltall, sucht den, der die Plejaden, das Siebengestirn, und den Orion gemacht hat, und den Todesschatten in Morgen verwandelt. Ja, wenn die Sonne aufgeht am Morgen, nach der Nacht. Und den Tag zur Nacht verfinstert, am Abend. Der den Wassern des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde. Im Fall eines Tsunamis. Der Herr ist sein Name. Und schließlich noch Jeremia 29, Vers 13. Und ihr werdet mich suchen und finden. Denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Seine Verheißung. Wenn wir Gott suchen, wird er sich finden lassen. Nicht so locker vom Hocker. Und wenn man da irgendwie abgelenkt wird davon, den Herrn zu suchen und sich ihm zu öffnen, dann muss man diesen Ablenkungen ganz radikal entgegentreten. Und die Verheißung erlebt man. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und schließlich noch Ezekiel 33, 11. Spricht zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Weg umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben? Dieser Vers zeigt, wir können Gott erleben, wenn wir diese Trennung, die da ist, durch unsere Schuld, Jesaja 59, 1, wenn die erledigt wird. Und das geht, indem wir umkehren von unserem bisherigen Weg und unsere Schuld Gott bekennen, bereuen und im Glauben in Anspruch nehmen, dass Jesus Christus als Stellvertreter vor den Toren Jerusalems gelitten hat. Gerade vor wenigen Tagen habe ich den Felsen wieder gesehen, den Golgatha-Felsen. Und das ist das Gennat-Tor. Das ist das Tor, das man ausgegraben hat, das direkt nach Golgatha hinausführt. Jesus Christus ist hinausgegangen und hat dort am Kreuz gelitten für unsere Schuld. Und ich denke immer, wenn ich da bin, an diesen Orten, wo das geschehen ist, schon gewaltig. einem ganz bestimmten Tag im Jahr 32, es war Karfreitag, hat Gott die ganze Schuld meines Lebens abgeschafft. Durch das Opfer von Jesus Christus. Und bevor ich überhaupt eine Schuld in meinem Leben auf mich geladen habe, ab 1958 konnte das dann beginnen, war alles schon bereinigt. Und ich wieder mache klar, in dem Moment, wo man Gott die Schuld bekennt und glaubt, dass Jesus Christus damals für einen persönlich gestorben ist, dann rechnet Gott dieses Erlösungswerk zu. Und er vergibt die ganze Schuld des Lebens. Und wenn man dann eben diese Heilssicherheit und Heilsgewissheit erlebt, so einen tieferen Frieden, ist etwas Wunderbares. Aber fragt Leute, die das erlebt haben, was dieser Friede ist. Und die können ganz vernünftig darüber sprechen. Die sagen, ja, was, das ist so ein LSD-Rausch. Und da will man aus dem Fenster springen, weil man denkt, man kann fliegen. Nein, das ist wirklich. Und trotzdem eben so etwas, das das Herz erfüllt, erfreut. Und das möchte ich jedem wünschen hier. Heute Abend diese Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Danke fürs Zuhören.